Ja, meine Lieben, letztes Mal ist ausgefallen, heute daher komprimiert das Osterthema, uns ein bisschen beschäftigen aus der Perspektive unseres ganzen Themas irgendwo, wenn wir uns mit der Erdentwicklung beschäftigt haben, wie sich die Menschheit hier entwickelt im Sinne der Schöpfungsgeschichte oder angelehnt an die Aussagen mit der biblischen Schöpfungsgeschichte. Und es geht jetzt vor allem in Beziehung zu setzen auch die Erdenwelt als solche, namentlich auch die unterirdische Welt, ich werde dann gleich erzählen, in welchem Sinn das gemeint ist, mit der, wenn man so will, überirdischen Welt, die jetzt zueinander in gewisser Weise spiegelbildlich stehen und die aber beide unabdingbar dafür sind, dass der Mensch, der sozusagen genau dazwischen steht, an der Erdoberfläche steht, wenn man es jetzt als Bild nimmt, also zwischen dem Unterirdischen und dem Überirdischen, dass der Mensch hier seine Freiheit erwerben kann. Das ist nur in dieser besonderen Konstellation möglich. Also das heißt, es muss einerseits der ganze Kosmos über uns so gebaut sein, nicht nur physisch, sondern natürlich vor allem auch seelisch-geistig, aber eben auch das Erdinnere, also das Unterirdische, das unter unseren Füßen, auch wieder sehr im übertragenen Sinne liegt, muss so gebaut sein, wie es gebaut ist. Eben nicht nur unterirdisch gemeint, das, was man erreichen kann, dadurch, dass man jetzt mit irgendwelchen Bohrern da hinunterbohrt, ich weiß nicht, wie viele tausend Kilometer, aber das nützt uns nichts, sondern mit den tieferen Schichten ist natürlich gemeint, dass wir, so wie wir beim Menschen vom physisch Äußeren einmal in die Lebenskräfte kommen, in die Seelenkräfte hineinkommen, dann schließlich irgendwann ans Geistige herankommen, so hat die Erde auch Tiefenschichten, wenn man will, also eine Lebensschicht oder beziehungsweise, wie wir kennenlernen werden, eine lebensverneinende Schicht sogar, und eine seelische Schicht, die auch dann negative Aspekte hat, und eine, wenn man so will, geistige Schicht. Und dem steht als Spiegelbild eben die Welt der höheren Hierarchien gegenüber, die korrespondieren in gewisser Weise mit den Planetensphären einerseits, also das heißt mit den 7 klassischen Planetensphären vom Mond angefangen bis zum Saturn hinauf und darüber hinaus dann die Wesenheiten, die mit dem Tierkreis zusammenhängen, also das sind vor allem die Cherubim und die Seraphim, die eigentlich schon die Brücke fast noch über den Tierkreis hinaus bilden. Und dahinter oder in einem Bereich, der, wo wir räumlich überhaupt keine äußere Erscheinung mehr zuordnen können, das wäre der Bereich der Trinität. Und diesen Bereich der Trinität, der also absolut jenseits von Raum und Zeit ist, dem entspricht aber als Gegenpol der Erdmittelpunkt. Das sind zwei Dinge, die korrespondieren. Also es gibt, wenn man hinaufgeht in den Kosmos, gibt es diese 9 Sphären der Engelhierarchien, wovon eben die Seraphim die höchste Hierarchie ist. Und das sind also insgesamt 9 von den Engeln angefangen, Engel, Erzengel, Urengel, dann kommen die Geister der Form, das sind die Elohim, die Schöpfergötter, von denen in der Bibel die Rede ist, dann kommen die Geister der Bewegung, die Geister der Weisheit, die Geister des Willens, dann kommen die Cherubim, das sind die Tierkreiswesenheiten, und dann noch die Seraphim, das sind jetzt insgesamt 9. Und jenseits dessen eben die Trinität, und der entspricht der Erdmittelpunkt, das wäre sozusagen das 10. Und wir als Mensch, der das Punktel sozusagen, das auf der Erdoberfläche steht, wir sind in gewisser Weise auch in sehr starker Verbindung einerseits mit der Trinität, wir sind einerseits die 10. Hierarchie, die kommende in gewisser Weise, die aber in direktem Kontakt in gewisser Weise mit der Trinität steht, in einem gewissen unmittelbaren Kontakt einerseits, andererseits aber auch in einem unmittelbaren Kontakt, aber eben gerade dadurch mit dem Erdmittelpunkt auch stehen. Und der spielt eine wesentliche Rolle. Also das ist einmal so das grobe Schema, das zugrunde liegt. Und wenn es jetzt um Ostern geht, um das Osterthema speziell, das ja das Thema von Tod und Auferstehung in gewisser Weise ist, dann hängt das damit zusammen, auch dass diese ganzen unterirdischen Kräfte durch den Menschen verwandelt werden müssen. Wir hängen eben mit allen diesen unterirdischen Kräften sehr stark zusammen. Das sind die Kräfte, wenn man so will, die bis zu einem gewissen Grad eben verhindern, dass wir im Geistigen wieder auferstehen in unserer vollständigen Gestalt, aber geistig gesehen in unserer vollständigen Gestalt, aber das heißt, dass wir geistig alles mitnehmen, unser Ich sowieso, aber eben auch unser Seelisches mitnehmen, unsere Lebenskräfte in vergeistigter Form mitnehmen, ja sogar das Physische in vergeistigter Form, natürlich nicht als stofflicher Körper, aber das, was das Wesentliche daran ist, also das heißt, was die wesentliche Gesetzmäßigkeit unseres individuellen Physischen ist, was sehr wichtig ist, weil es das ist, was unserem Ich überhaupt erst die Möglichkeit gibt, ein Bewusstsein von uns selbst zu entwickeln. Wir spiegeln uns am Physischen, an unserem Physischen. Und da, wenn wir unser Ich-Bewusstsein im Geistigen weiterentwickeln wollen, brauchen wir auch diese physische Formgestalt, wenn wir sie wollen, aber eben in vergeistigter Form. Das ist der Punkt. Sonst können wir uns nicht mit demselben Ich-Bewusstsein, das wir jetzt einmal, ich möchte sagen, als Vorstufe in dem stofflichen Körper uns bilden, mitnehmen dann. Und daher dann auch nicht, könnten dann auch nicht die Freiheit mitnehmen, weil dieses Erdenbewusstsein, das wir hier entwickeln, das ermöglicht uns eben die Freiheit. Das haben in dieser Form die höheren Hierarchien über uns nicht. In dieser Form, wie es der Mensch hat, nicht. Sie sind uns in praktisch allem überlegen, außer in dem Punkt der Freiheit. Das ist unsere Einzigartigkeit. Daher können wir ohne weiteres sagen, wenn wir die werdende 10. Hierarchie den Menschen bezeichnen wollen, können wir einerseits sagen, wir werden die Geister der Freiheit. Wir können auch sagen, die Geister der Liebe. Das ist in gewisser Weise gleichbedeutend, denn es heißt, aus der Freiheit heraus wieder die Beziehung zu allem anderen zu bekommen. Das heißt, um die Freiheit zu erlangen, sind wir im Grunde einmal von allem getrennt worden. Und wir sind heute fast am Tiefpunkt, könnte man sagen. Also viele Menschen, zumindest in der westlichen Kultur, haben mit dem Geistigen überhaupt nichts mehr am Hut. Geistiges ist für sie, ich habe ein paar gescheite Gedanken, aber das ist ja nicht die Realität des Geistigen. Das geht viel, viel tiefer. Also wir haben das großteils verloren hier. Aber das ist auch eine notwendige Voraussetzung für die Freiheit. Daher darf man auch nicht nur über den Materialismus schimpfen, sagen, das ist eine völlige Verfehlung, das ist die bösen Widersachermächte, haben uns verführt. Ja, aber sie haben uns dadurch eigentlich geholfen, auch unsere Freiheit zu erwerben. Weil die Freiheit heißt, dass ich das alles wegstreichen kann auch und sagen kann, das gibt's nicht, nein, ich stehe da, ich bin ich und nur ich bin ich. Dann komme ich zwar darauf, dass ich letztlich ganz in mir gefangen bin, weil dann kommt der nächste Schritt heraus, dass ich nicht einmal die geistigen Wesen, die unmittelbar in meiner Umgebung sind, als solche wahrnehme, nämlich meine Mitmenschen. Weil das sind die als erste einmal da sind. Das sind also die noch irgendwo greifbar an der Außenseite zumindest sind. Aber wenn ich sie nicht mehr als geistiges Wesen erlebe, sondern nur mehr als ein Wesen, das ich von außen sehe und sage, aha, schaut er schief oder schaut er gerade, und dann denke ich mir irgendwas darüber, dann habe ich eigentlich den Bezug zu seiner geistigen Wesenheit verloren und bin in mir gefangen. Aber das ist die Voraussetzung, letztlich die Freiheit zu erwerben. Und daher gehört zum Bewusstsein der Freiheit auch irgendwann, früher oder später, das im Grunde erschütternde Erlebnis der absoluten Einsamkeit, der völligen Verlassenheit, der Gott- und Geistverlassenheit. Also das ist ein Punkt, durch den man durchgehen muss sozusagen. Und es gibt im Grunde keinen Weg, sich um das herumzuschwindeln, weil wenn man in die Vergangenheit zurückgeht, hatten die Menschen immer noch eine gewisse Beziehung, waren getragen von ihrer Verbindung, zumindest mit den Hierarchien, und wenn es nur mit der Engelsphäre war, immerhin, oder mit der Sphäre der Toten. Sie sind ja auch geistige Wesen, sind menschliche geistige Wesen, aber nicht, gehören nicht zur Kategorie derer, die ich mit Händen greifen kann. Die sind schon ein bisschen schwieriger zu erleben. Aber das sind eigentlich die Nächsten. Daher, wenn geistige Erlebnisse anfangen, ist es meistens sogar in der Sphäre der Toten oder eben der Engelhierarchien. Ich brauche nicht glauben, dass man jetzt gleich zu den Seraphim oder wo durchdringt und da klares Bild von ihnen bekommt. Aber das ist halt jetzt einmal weggestrichen und wir gehen durch eine Phase der absoluten Vereinsamung. Man kann sagen, durch eine Phase des absoluten Autismus irgendwo. Es ist nicht zufällig, dass autistische Erkrankungen in unserer Zeit rapide zunehmen. Sehen nicht alle so, weil sagen ja, früher hat man auf das nicht so geachtet und es hat immer Leute gegeben, die Probleme gegeben hat, aber tatsächlich ist das eine Erkrankungsform, wenn man so will, und ich sage das sehr unter Anführungszeichen, die rapide im Zunehmen ist, die darauf beruht, dass der Mensch ganz in sich gefangen ist. Dass ich aber gerade dadurch dann nicht voll zur Geltung kommen kann, weil es ist nur der eine Schritt. Das Ich hat nämlich zwei Pole, wenn man so will. Um die Freiheit zu erlangen, muss es sich vollkommen losreißen von allem anderen Geistigen. Die Fähigkeit muss es haben und sich ganz auf die eigene Geistigkeit zu konzentrieren. Die zweite ist aber, dass das Ich als etwas Geistiges eine überströmende Quelle ist, die sich verschenkt. Sonst ist es nicht Geist. Geist ist das sich Verschenkende. Also das Ich lebt davon, eigentlich überzusprudeln. Und das heißt, es der Welt, den anderen Menschen, den anderen geistigen Wesen zu schenken, sonst kann es nicht Ich sein. Und der zweite Teil wird aber sehr stark behindert, indem ich jetzt in mir gefangen bin und im Grunde ist jetzt die Quelle zugestopft irgendwo. Also das ist ein Riesenproblem. Also wir müssen so den Übergangspunkt finden, der ist nicht einmal einen Millimeter groß. Das ist die berühmte Nadelspitze, auf der wir da sitzen dazwischen, wo das eine in das andere übergeht. Also wir müssen einerseits die Fähigkeit haben, uns völlig zu trennen und im nächsten Moment uns völlig verströmen zu können in die Welt. In dem Wechselschlag lebt das Ich eigentlich, nämlich das ganz konkret das menschliche Ich. Eben bei den Hierarchien, dass ich diese Freiheit, die dem Menschen zumindest möglich ist, nicht haben, ist es etwas anders. Da ist dieses Verströmen ist schon auch sehr stark da, aber dieses Verströmen ist vielfach dann durch das, was ihnen von den über ihnen stehenden Hierarchien zukommt, was durch sie durchströmt und weiterströmt. Beim Menschen kann etwas direkt aus der Quelle strömen, aus der obersten Quelle, ohne den Umweg durch alle Hierarchien. Also der Mensch ist da ganz was Besonderes, aber er ist dadurch, dass es diesen winzigen Übergangspunkt gibt, entweder ganz in den Egoismus zu verfallen, also ganz sich abzukapseln und im Grunde letztlich eine eigene Separatwelt zu bilden. Weil wenn ich das extrem mache, würde jeder Mensch für sich eine eigene Welt bilden. Einen eigenen Kosmos im Grunde. Nur in dem Kosmos wären wir als geistiges Wesen ganz allein. Und wir hätten aber nicht die Schöpferkraft, jetzt dort drinnen andere Wesen zu erschaffen. So weit sind wir noch lange nicht. Weil wenn das die Trinität macht, ist das kein Problem. Die Trinität erschafft den ganzen Kosmos mit geistigen Wesen drinnen. Das heißt, es beginnt geistige Wesen zu erschaffen. Ich meine, wir sind gerade so weit, dass wir geistig gesehen uns selbst erschaffen können. Eh nur den Wesenskern, weil der beruht auf uns selbst. Alles, was wir an Hüllen brauchen, damit er zum Bewusstsein kommt, damit er auf Erden vielleicht sogar leben kann oder so, das können wir eh nicht alles wirklich selber machen. Aber das Ich zumindest schafft sich selbst in gewisser Weise. Also das ist das, was uns über das bloße geschöpfliche Dasein hinaushebt, sondern wo wir selber Schöpfer sind. Und alles, wo wir weiter dann noch schöpferisch sind, entsteht aus dem Überfluss dessen. Aber das ist noch sehr, sehr gering. Also wir sind im Künstlerischen oder sonst wo im weitesten Sinne. Aber da bauen wir auf einer reichen Welt auf, die schon da ist. und die wir ein bisschen umgestalten vielleicht durch unseren schöpferischen Impuls, aber die wir niemals selber hervorbringen könnten. Und dem schon gar nicht die geistigen Wesen, die diese, unseren ganzen Kosmos tragen. Weil die Trinität hat letztlich die ganzen Hierarchien bis zu den Seraphim aus sich herausgesetzt, erschaffen. Das alles können wir nicht. Das können wir nicht. Also das heißt, wir wären dann gefangen in einem sehr einsamen Kosmos, der nur sehr unter Anführungszeichen als Kosmos zu bezeichnen wäre. Es wäre eigentlich im Grunde ein großer Leerraum, den wir nicht erfüllen können mit unserer Tätigkeit. Und das wäre etwas Schreckliches, also für den Menschen. Das ist etwas, was aber dem Menschen in gewisser Weise droht, oder wo es zumindest in seiner Hand liegt, ob er das vermeiden kann oder ob er diesem Schicksal verfällt. Wobei Menschen einander helfen können, dabei nicht diesem Schicksal zu verfallen. Und die große Hoffnung ist, dass nicht nur am Erdenende, sondern das wird noch weit übers Erdenende hinausgehen, dass es noch Möglichkeiten gibt, Menschen aus dieser Isolation sozusagen herauszuholen. Aber grundsätzlich kann das niemand anderer als der Mensch zumindest einleiten, das zu vermeiden. Weil sonst hätten wir schon wieder die Freiheit nicht. Ich meine, wenn es sozusagen die Götter, die Hierarchien und die Trinität für uns machen würde, wäre automatisch die Freiheit wieder weg. Also das liegt an uns. Es gibt also einen Funken, der nicht einmal durch die Trinität beeinflusst werden kann. Auch die kann nicht sagen, also ihr Menschen, ich habe mir vorgenommen, 70% werden das schaffen und 30% werden halt untergehen. Sondern es ist vollkommen offen. Es können sozusagen im Extremfall 100% durchkommen oder 0%. Das ist, daher ist die Schöpfung, die Erschaffung des Menschen, wenn man so will, aus geistiger Sicht ein großes Risiko. Also es ist erstmals in der Weltentwicklung überhaupt ist ein Wesen entstanden, bei dem nicht in gewisser Weise hundertprozentig vorhergesagt werden kann, ob diese Erschaffung, ob das glücken wird, ob das zu einem richtigen Ziel kommen wird oder nicht. Also das darf man nicht vergessen. Wir haben unendlich viel Hilfe dabei und brauchen sie auch, aber der Impuls muss von uns ausgehen irgendwo.
Wie nennst du dieses Instrument, was nötig ist?
Naja, das Instrument, das nötig ist, ist, man muss sich erkennen lernen als geistiges Wesen. Das Problem ist, wir sind ein geistiges Wesen. In dem Moment, wo wir aber in diese Isolation fallen, ist die Gefahr sehr groß, dass wir das vergessen oder nicht mehr merken. Und das ist heute in breitem Maße der Fall. Und nicht umsonst ist bei Rudolf Steiner einer der ganz großen Impulse ist der, wo er schreibt das in einem kurzen Brief an einen Jugendfreund noch während seiner Studienzeit, dass er eine schlaflose Nacht verbracht hat und wo er sich philosophischen Gedanken hingegeben hat, also in Anlehnung an Fichte, an Schelling vor allem auch, und die davon gesprochen haben, dass der Mensch also in seinem innersten Kern sich als geistiges Wesen erkennen kann, dass er das erleben kann. Und der sagt, in dieser Nacht bin ich dorthin gekommen. Und was ist eine schlaflose Nacht gegen diese Entdeckung? Und das ist etwas ganz Wichtiges. Und das ist etwas, wo ich aber wage zu behaupten, dass das die Mehrzahl der Menschen heute bewusst nicht haben. Die Menschen hatten in der Vergangenheit den Glauben und den festen Glauben daran, sie wurden von Gott geschaffen und daher sind sie ein geistiges Wesen. Das war aber noch nicht dieses eigenständige Erleben, sondern das war eine, wenn ich so sagen will, eine kollektive religiöse Erfahrung irgendwo. Das ist praktisch weg, in unseren Breiten ist das weg. Und jetzt muss das kommen, dass wenn ich in mein Inneres blicke und die Tätigkeit meines Ich erlebe, namentlich Ja, durchaus im Denken, aber halt nicht im bloßen Verstandesdenken, sondern wenn ich tiefer eindringe in das, was hinter dem Denken steckt, dann erlebe ich mich dort eben als geistig schaffendes Wesen, das geistig produktiv etwas hervorbringt, nämlich vor allem sich selbst hervorbringt. Und das als Erlebnis zu haben, das ist zweifellos eine der großartigsten Sachen, die es gibt. Es blitzt bei manchen Menschen interessanterweise auf, oder manche können sich daran erinnern, nämlich den Zeitpunkt, wo sie das erste Mal zu sich ich sagen, als kleines Kind. Das ist nämlich bereits dieses Erlebnis. Halt auf ein, nur ist das Kind natürlich da noch nicht so weit, dass es mit dem sehr viel anfangen kann. Nur es ist ein sehr einschneidendes Erlebnis. Und im Grunde geht es da um dieses Erlebnis, stufenweise immer bewusster und bewusster zu machen. Und immer deutlicher. Aber der Unterschied bis zu dem dritten Lebensjahr, das so träumt man eigentlich so vor sich hin. Und dann plötzlich kommt, ich bin was anderes als das alles rundherum. Ich bin. Und dann versinkt es eh gleich wieder. Aber es ist so eine Art plötzliches Aufwachen und die Welt geht ganz neu irgendwie auf. Und im Grunde muss man das so in regelmäßigen Abständen erneuern, dieses Erlebnis, und vertiefen.
Schöne Rede.
Ja, ich meine, da hat man viel zu tun. Das ist, es ist auch oft interessant, an dieses Kindheitserlebnis, oft ist es so, dass man sich erst später, in späteren Lebensalter, dann so klar wieder zurückerinnern kann. Das taucht damals auf, dann vergisst man das einfach wieder, es ist weg. Und irgendwann, wenn man schon ein ziemliches Wandel Zeit gelebt hat, steht es auf einmal wieder so klar vor Bewusstsein, dass man fast jede Einzelheit beschreiben kann, wie das war, was ich da gesehen habe, wo ich gestanden bin. Das ist nämlich wirklich ein einzelner Moment. Das ist so fast eine Sekundenbruchteil, wo ich stehe und völlig erstaunt bin darüber, dass ich bin ganz was anderes als alles, was mich da umgibt. Und da liegen alle Fragen drinnen eigentlich. Auch wenn es das Kind nicht bewusst ausspricht, wer bin ich, wo komme ich her, was, wieso, warum, was soll mit mir sein, was sind die anderen, wie hänge ich mit dem zusammen. Das ist nicht ausgesprochen, sondern nur als Gemütseindruck in dem Alter da. Aber das weiterentwickelt, führt eigentlich unmittelbar in die Geisteswissenschaft hinein. Unmittelbar, das ist das Tor. Da komme ich dann ganz wach bewusst hinein. Die alten geistigen Schulungswege haben noch dieses mehr instinktive Erleben versucht wachzuhalten, wo eben dieses Ich-Bewusstsein noch nicht so aufgeleuchtet ist. Das heißt, die haben versucht, im Grunde die Kindheitserlebnisse vor diesem Moment wachzurufen in einer gewissen Weise. In einer gewissen Weise sind alle alten Schulungswege beruht auf diese Erlebnisse vor dem dritten Lebensjahr ins Bewusstsein zu rufen. Weil da gehen wir eigentlich als Kind, ohne dass wir es später uns erinnern können, ganz selbstverständlich mit den geistigen Wesen in unserer Umgebung um. Da erleben wir die Elementarwesen und Engelwesen, alles Mögliche in irgendeiner. Ne, wir wissen nachher nichts mehr davon. Es ist weg. Es ist weg. Und also wir müssen durch dieses Nadelöhr durch, das ist dieses Nadelöhr. Das Nadelöhr ist dieses Ich-Erlebnis. Aber eben die geistige Seite davon spüren. Die andere Seite, die Schattenseite sozusagen, ist die, das Erlebnis der absoluten Einsamkeit, der absoluten, des Bewusstseins. Wo gehöre ich da in die Welt hin? Eigentlich habe ich mit der gar nichts zu tun. Ich habe keinen Platz hier im Grunde. Weil ich bin mit allem dem, ich bin was anderes. Und ich passe im Grunde gar nicht rein in diese Welt. Das ist das Schwierige daran. Aber beide Erlebnisse zusammen müssen im Grunde da sein. Also ich muss durchgehen durch das Erlebnis, abgeschnitten zu sein. Und ich erlebe dann, wenn man so will, zunächst einmal die Auferstehung im Geistigen. Das ist einmal, weil das Thema Auferstehung bezieht sich auf alle Ebenen des Menschen. Und mit allen Ebenen meine ich, es ist die geistige Ebene, es ist die seelische Ebene im weitesten Sinn, es ist die Ebene der Lebenskräfte, der Ätherkräfte und die Ebene des Physischen. Nicht des Stofflichen, aber des Physischen. Also, und auf jeder dieser Ebenen muss sozusagen in Wahrheit die Auferstehung erfolgen. Erst dann habe ich eine vollständige Auferstehung des Menschenwesens. Weil wenn nur das Ich mit dem Erlebnis bleibt, ohne dem Rest, dann fehlt ihm etwas, um wirklich zum Bewusstsein zu kommen, um überhaupt in der Entwicklung weitergehen zu können. Weil die Entwicklung des Menschen besteht einmal primär darin, dass er diese, wenn man so sagen will, Hüllen, die ihm umgeben, also das heißt das Seelische, die Lebenskräfte, das Physische, das uns, wenn man so will, von den Göttern verliehen wurde, dass wir das uns zu eigen machen, zu etwas Eigenem machen. Dadurch entwickeln wir uns primär. Und das Ganze passiert aber so, auch jetzt nicht unabhängig, dass wir nur an uns arbeiten, sondern diese ganzen Hüllenglieder stehen wieder in Verbindung mit dem ganzen Kosmos einerseits, mit der ganzen Erde andererseits. Das heißt, indem wir an diesen Hüllen arbeiten, arbeiten wir zugleich an der Erde und am ganzen Kosmos mit und haben einen Einfluss auf dessen weiteres Schicksal auch. Also man darf das Schicksal, die Kraft des Menschen nicht unterschätzen, weil auch das ist ein Einfluss, der positiv oder negativ sein kann. Also das heißt, wenn die Götter das, ich sage es einmal jetzt in sehr menschlicher Sprache, das Experiment gewagt haben, ein Wesen mit der absoluten Freiheit in die Welt zu stellen, dann riskieren sie nicht nur, dass dieses Wesen selbst vielleicht scheitert, sondern der ganze Kosmos scheitert dann mit. Weil der hängt letztlich in seiner Weiterentwicklung daran, was die Menschen tun. Wenn die nicht sich genügend entwickeln, dann scheitert auch der ganze Kosmos. Also das widerspricht natürlich jetzt sehr der heutig verbreiteten Anschauung, mein Gott, was ist der Mensch schon? Ein Staubkörnlein im fernsten Winkel des Kosmos irgendwo, ob es den gibt oder nicht, was hat das für einen Einfluss? Es hat einen sehr großen Einfluss auf das ganze Weltgeschehen. Ich meine natürlich nicht so, dass ich jetzt irgendeinen Gedanken mich darauf konzentriere und plötzlich stürzt der Kosmos ein oder blüht auf. So einfach geht es natürlich nicht, aber es sind sehr subtile Einflüsse, aber die sind eben da. Und wir stehen wirklich jetzt in unseren Tagen erst so richtig in der Zeit drinnen, wo wir immer mehr voll in die Verantwortung dafür auch genommen werden. Das heißt, wo das jetzt wirklich in unsere Hand gelegt wird. Bis noch eigentlich, selbst noch bis zu Steiners Zeiten hin, gab es immer noch die Mehrzahl der Menschen, die noch mit den alten Resten gelebt haben und noch nicht voll in diese Verantwortung gestellt waren. Einzelne sicher, aber eine Minderheit höchstens. Jetzt ist das Zeitalter angebrochen, wo im Grunde eine breitere Schicht von Menschen im Grunde aufgerufen ist, dazu diese Verantwortung in die Hand zu nehmen. Und wo man aber auch merkt, dass verständlicherweise davor eine große Angst auftritt, nämlich das ist natürlich nicht ganz bewusst, aber die Angst, ja, werde ich das überhaupt schaffen und werde ich nicht scheitern? Und ich sehne mich eigentlich zurück nach der alten Geborgenheit, wo die Götter das für mich gemacht haben und die mir heute immer wieder den Schubser gegeben haben, geh in die richtige Richtung. Und aber ich selber soll das verantworten. Und das ist mit der Grund, warum heute viele Menschen ganz dezidiert eben nichts vom geistigen Wissen wollen, weil heute es ganz klar dann gleich mit das Bewusstsein kommt auch dafür, welche Verantwortung damit verbunden ist. Weil es eben heute nicht mehr diese traumartige Einweihung der vergangenen Zeiten sein kann. Das würde auch bei unseren westlichen Menschen nicht mehr wirklich funktionieren. Aber wenn das die voll wach-ich-bewusste Einweihung wird, dann ist sofort damit das Bewusstsein der ungeheuren Verantwortung, die ich nicht nur für mich, sondern für die ganze Weltentwicklung mittrage. Natürlich alle anderen auch, ich bin nicht alleine. Und ich weiß, es ist ein ganzer Kosmos von Hierarchien da, die mir helfen können, aber ich muss es zulassen, ich muss es wollen. Ich muss mich fähig machen, ihre Hilfe anzunehmen. Weil die ist eben nicht nur so einfach, dass ich sage, ja, ich bin jetzt, lieber Christus, ich bin überfordert, bitte mach das du. So einfach ist es eben nicht, sondern ich muss eigentlich den richtigen Weg selber einschlagen und kann nur diese Kräfte dann hereinholen, dass sie meine Kraft verstärken. Aber der Impuls muss von mir ausgehen. Und der muss sozusagen in die richtige Richtung gehen. Und dann, wenn ich so will, opfert sich der Christus und seine Hierarchien hin, unsere Kräfte zu verstärken und unserem Willen zu folgen und ihm die nötige Kraft zu verleihen. Also es ist eigentlich fast die Umdrehung des Wortes, dein Wille geschehe, sondern der Christus sagt es umgekehrt dann fast. Weil er achtet unseren Willen. Er würde nicht etwas gegen unseren Willen tun. Auf dieser Ebene, einmal auf der Ich-Ebene. Auf anderen Ebenen, wo wir noch nicht fähig sind, also im Ätherischen, im Physischen sowieso, aber selbst im Seelischen sind wir noch sehr, sehr klein, da selber was zu tun. Da wird noch viel geholfen, einfach so. Aber im Kern nicht. Da, wir müssen wollen. Und wenn wir wollen, dann kann auch Hilfe kommen, unsere Willenskraft unterstützen und plötzlich sage ich, ich sitze da als kleines Menschlein irgendwo mitten in Europa in meinem Kammerl und arbeite geistig, wie soll das die Welt verändern? Und plötzlich, wenn ich mich mit den Kräften verbinde, komme ich mit anderen Menschen zusammen, plötzlich entsteht irgendwas. Das Unmögliche wird möglich plötzlich, weil man denkt, was kann einer allein schon tun? Und plötzlich kommen die richtigen Menschen zusammen, das wird nämlich bewirkt dann dadurch, dass die richtigen geistigen Impulse zusammenfinden und plötzlich kann sich das innerhalb kurzer Zeit verstärken und das ganze Weltgeschehen umdrehen. Also man muss nie hoffnungslos sein, auch wenn es manchmal hoffnungslos ausschaut. Dieses Erlebnis der Hoffnungslosigkeit ist eben sogar sehr wichtig. Das ruft erst unsere Kräfte richtig wach, weil vorher tun wir eh nichts, das ist halt so. Wir brauchen immer ein bisschen das in letzter Minute dann, so gesehen ist mir jeder Mann ja eh mit der richtigen letzter Minute, jetzt aber los. Also das, darum geht's. Naja, schauen wir uns einmal ein bisschen an, konkreter, wie das mit unserer Erde und mit dem Kosmos ausschaut. Ich hoffe, ich bringe das alles auf die Tafel. Also wir hätten irgendwo da die Mitte, das ist einmal die Erdoberfläche. Da stehen wir drauf irgendwo. Also da steht irgendwo der Mensch, ich zeige ihn da einmal als 5 Sterne. Ich zeige ihn bewusst so genau auf die Linie drauf. Das sind wir. Das ist der Kopf, die Arme und die Füße. Und darüber sind jetzt die ganzen Engelhierarchien. Also da sind die Engel. Das geht jetzt aus. Dann sind die Erz. Ein Engel leitet gerade. Die Urengel. Dann sind die Geister da vorne. Ich glaube, es wird sehr eng werden. Die Geister der Bewegung. Die Geister der Weisheit. Jetzt wird es schon sehr eng. Also da sind die Throne. Cherubim und darüber die Seraphim.
Dass die Trinität jenseits ist, ist eh gut, ist über der Tafel. Das ist jenseits der Tafel. Jetzt war gut die Brafe. Genau. Danke. So, und jetzt haben wir das Spiegelbild im Unterirdischen. Also die oberste Schicht, die äußerste Schicht, so wie bei uns der physische Körper, ist das, was Steiner nennt, die mineralische Erde. Mineralische Erde. Also das ist noch in etwa das, was wir auch äußerlich kennen, also was die Gesetzmäßigkeiten des Mineralischen hat. Also das ist das, mit dem sich auch die Geologen letztlich beschäftigen. Wobei das natürlich auch eine geistige Seite hat, weil die Formkräfte, die drinnen walten, sind bereits etwas Geistiges. Das ist sogar ein ganz wichtiger Aspekt, weil es gibt keine Materie, nichts Mineralisches, was nicht auch bestimmte physische Gesetzmäßigkeiten hätte. Und die physischen Gesetzmäßigkeiten kann ich aber nicht mit Händen angreifen. Die muss ich geistig erleben. Auch Naturgesetze muss ich geistig erleben in Wahrheit. Auch wenn ich es nicht nur abstrakt erlebe, aber sie sind etwas Geistiges. Und beides zusammen erst gibt die Realität, also die Wirklichkeit. Beides zusammen erst. Also wir erleben das auf getrennten Wegen. Wir sehen draußen den Stein, den ich angreifen kann. Da habe ich einen kleinen zumindest. Aber die Gesetzmäßigkeiten, die drinnen liegen, die sehe ich nicht. Die muss ich denken. Wenn ich sie nicht denken kann, sind sie für mich nicht da. Aber sie wirken trotzdem da drinnen. Und ich muss nur versuchen, meine Gedanken mit den Weltgedanken, wenn man so will, in Einklang zu bringen. Was eben heute nicht mehr so leicht ist, weil wir uns eben so stark getrennt haben und gelernt haben, selber im Denken aktiv zu werden und selber Gedanken zu bilden. Und das passt nicht immer zusammen mit den Weltgedanken, nicht von Haus aus. Also daher gibt es die Fähigkeit des Irrtums, die ist mit der Freiheit verbunden. Da dürfen wir dankbar sein, weil mit jedem Fehler, mit jedem Irrtum, den wir begehen, wachen wir auf. Weil das spießt sie dann. Das stimmt. Gerade in der Außenwelt ist das sehr deutlich. Wenn ich als Physiker oder Techniker mich irre, dann wird das nicht funktionieren draußen. Da merke ich dann sehr gleich, hoppla, da habe ich nicht richtig gedacht. Also das heißt, das ist ein Bewusstseinsmoment. Das ist einer der Punkte, die ganz wichtig sind, um Bewusstsein zu entwickeln. Daher die Auseinandersetzung mit der toten Materie ist für uns ganz wichtig. Ist nicht was man sagt, eine Fehlentwicklung und schrecklich führt uns vom Geistigen weg, sondern wir müssen durch, um da mal bewusst zu werden, um da mal zu lernen, was ist Bewusstsein. Lernen im Irrtum, wie wäre es im Faust so schön, es irrt der Mensch, solange er strebt. Mhm. Aber dann, wer ewig strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Das ist dann am Ende vom Faust ziemlich. Das gehört zusammen. Also diese mineralische Erde, da ist schon sehr viel zu entdecken in Wahrheit. Vor allem, wenn ich mir bewusst bin dessen, dass wenn ich mir Gedanken bilde darüber, wenn ich sie in Einklang bringe mit den Weltgedanken, die als Naturgesetze darin walten, bin ich schon im Geistigen des Physischen drinnen. Daher das schöne Wort, was Steiner schon in den Einleitungen zu Goethes naturwissenschaftlichen Schriften sagt, das Gewahrwerden der Idee in der Wirklichkeit ist die wahre Kommunion des Menschen. Das heißt, zu erkennen, wenn ich die Gesetzmäßigkeiten erkenne, die da drin walten, die ich nur geistig erkennen kann, die nicht, man kann mit Augen ewig drauf schauen, wer es nicht erkennen. Ich muss sie innerlich im Geistigen bilden. Wenn ich wirklich das Erlebnis habe, das sind dieselben Gesetzmäßigkeiten, die draußen das in der Wirklichkeit auch gestalten. Wenn ich mir dessen bewusst werde, dann bin ich schon mitten im Geistigen drinnen, nämlich in der geistigen Außenwelt drinnen, weil das sind eben die Gesetzmäßigkeiten der im weitesten Sinn mineralischen Welt. Also jeder Naturforscher eigentlich geht unmittelbar mit dem Geistigen um. Er sucht nicht nur zu beschreiben, wie das außen steht, das war noch die alte Naturgeschichte einmal beschreiben, war gut. Aber die nächste ist die Gesetzmäßigkeiten erkennen, die drinnen walten. Das kann so abstrakt sein, wie es wie es halt die gegenwärtige Naturwissenschaft macht. Es kann aber auch so noch viel konkreter sein, wie es Goethe in seiner Naturforschung macht. Aber auch er schaut nicht nur an und tut einfach gedankenlos irgendwas hinschreiben, so hat es ausgeschaut, sondern er sieht auch die Gesetzmäßigkeiten, aber er ist einen Schritt weiter, er sieht sie eigentlich. Also dann besonders also in der Farbenlehre zum Beispiel, er sieht die Grundgesetzmäßigkeiten der Farbentstehung, das heißt die Zusammenhänge. Ich meine, dass das in der Früh sich der Himmel rot färbt, also das Morgenrot entsteht und das untertags der Himmel blau ist und so weiter, sieht jeder. Den gesetzmäßigen Zusammenhang hat er als erster wirklich ganz bewusst gesehen. Und das ist gar nicht abstrakt. Also er hält es sehr eng zusammen. Wir neigen heute in der Naturwissenschaft dazu, das so auseinanderzureißen. Daher glaubt man, das, was man mit Augen sehen und mit Händen greifen, ist für sich schon das Fertige. Und die Gesetzmäßigkeit, das ist was, was wir recht spintisieren darüber. Nur in Wahrheit wird es ja dann nicht funktionieren, wenn man das nur ausspintisiert und dem nichts entspricht draußen. Weil dann kann ich Jahrtausende über Naturgesetze ausdenken und die Natur sagt, ich mache es aber anders. Also nur das zu realisieren, also wenn ich dessen gewahr werde, merke ich schon, es wirkt etwas Geistiges, bereits im Mineralischen drinnen. Muss wirken. Und dieses Mineralische in der Art, das haben wir aber wirklich der Erdentwicklung zu verdanken. Also bis zur Erdentwicklung gab es dieses Mineralische in der Form nicht. Also auf den vorangegangenen planetarischen Entwicklungsstufen, die der Erde vorangegangen sind, Steiner schreibt, da gab es den Wärmekosmos, die alte Saturnwelt, dann gab es die alte Sonne, also diese Licht- und Luftwelt, und dann den alten Mond, eine wässrige, flüssige Welt, wenn man so will. Da gab es noch nichts Mineralisches in unserem heutigen Sinn. Das ist erst jetzt mit der Erdentwicklung herausgekommen. Und zwar auch erst zu einem relativ späten Zeitpunkt. Also gerade diese äußersten Schichten der Erde sind also zu einem sehr späten Zeitpunkt erst entstanden. Kommt eine nächste Schicht, die nennt Steiner die flüssige Erde. Flüssige Erde, die ist jetzt was ganz Merkwürdiges. Die ist jetzt was ganz Merkwürdiges, er nennt sie nämlich auch den Todesbezirk. Todesbezirk. Und er sagt, das ist eine Schicht des negativen Lebens. Hier wird jedes Leben zerstört. Also alles, was da an der Erdoberfläche lebendig ist oder so, da sind die Zerstörungskräfte dafür. Und es ist zugleich eine Schicht, die, wenn die mineralische Erde nicht darüber wäre, hätte die eine ungeheure Expansionskraft. Die ganze Erde würde eigentlich in den Kosmos hinausfliegen, wenn nicht darüber gelagert wäre, sozusagen die mineralische Erde. Naja, verwandt mit unserem Ätherleib in einer gewissen Weise, der sich auch, wenn er nicht im physischen Körper in gewisser Weise gefangen wäre, sich auch in die Unendlichkeit des Kosmos ausdehnen würde. Weil das ist die Tendenz der Lebenskräfte des Ätherleibes, sich mit dem Kosmos zu verbinden. Und nach dem Tod passiert das ja auch beim Menschen. Und wenn also die mineralische Erde wegfallen würde, wenn die zerbröseln würde, dann sorgt die flüssige Erde dafür, dass das alles in den Weltraum zersteuert wird und die Ätherkräfte wieder dorthin gehen, wo sie hingehören, im Grunde nämlich. Im ganzen Kosmos, weil Lebenskräfte heißt nichts anderes, in denen leben die Gesetzmäßigkeiten jetzt des ganzen Kosmos. Im Mineralischen ist was viel Engeres, da lebt zunächst einmal in gewisser Weise das drinnen, was mit dem Irdischen zu tun hat, das ist zumindest ein wesentlicher Aspekt. Bei den Kristallen zum Beispiel, dass sich die so formen, das liegt daran, die sind nämlich irgendwo an einer Übergangsstelle. Jeder Kristall entsteht nämlich aus einem Lebensprozess in Wahrheit. Und solange er noch wächst, ist er eigentlich noch lebendig. Und das gibt ihm seine Kristallform in Wahrheit. Und in dem Moment, wo es fertig ist, dann ist er erstorben. Dann ist er plötzlich im Grunde nur mehr irdisch. Während er entsteht, noch kosmisch ist. Also er wird aus dem Kosmos gebildet, wird aber im Grunde ganz irdisch. Ja, wie unser Ich auch. Das wird auch aus dem ganzen Kosmos und darüber heraus gebildet, wird aber in dem Moment, wo es frei wird, auch ganz irdisch. Es hat sein Gegenbild eigentlich im Kristall. Darum ist ein Kristall ein sehr gutes Symbol für das menschliche Ich auch. Es hängt sehr stark zusammen. Also Meditation zum Beispiel mit Kristallen hängt immer sehr damit zusammen, dass man sich auch aufs eigene Ich konzentriert. Aber eben auch interessant, diesen Umschlag zu erleben, wo es aus dem werdenden Kristall dann zum fertigen Kristall wird, was also aus dem Lebensprozess ins Tote übergeht. Also, wenn man so will, das sind der Teil der Lebenskräfte, die das Leben eigentlich wieder auflösen. So könnte man es auch sehen, was ja wichtig ist. Es gibt also Kräfte, die aus dem Kosmos das Ätherische hereinholen, die Formen, um hier die Lebensprozesse zu gestalten. Aber es muss sich jedes Lebendige auch wieder auflösen können. Und das sind die Kräfte. Das sind die Kräfte, die eben beim Tod eine Rolle spielen. Also ob ein Mensch stirbt, ein Tier stirbt, ob eine Pflanze zugrunde geht, dann sind die auflösenden Kräfte, die werden eigentlich von da bewirkt. Während die Wachstumskräfte, die es erst zum Wachsen und Reifen bringen, das sind die, die von oben kommen. Die von unten, die gehen in die andere Richtung, die lösen auf. Das heißt, es sind nicht einfach böse Kräfte schlechthin, sondern es sind auch zugleich notwendige Kräfte. Dann kommt eine ganz merkwürdige Geschichte, die nennt Steiner den Erdendampf. Das ist ein komischer Ausdruck. Erdendampf. Und das ist eine Schichte, die bereits mit dem Empfindungsmäßigen, mit dem Triebartigen zu tun hat. Und zwar aber so, dass alles ins Negative gekehrt wird. Also jede Lust zum Beispiel wird da in Unlust verkehrt, jede Freude wird in Schmerz umgewandelt da drinnen. Also es sind die eigentlich schmerzlichen, negativen Empfindungen, die da drinnen sind, die walten. Und in den Trieben alles, was Zerstörungstriebe eigentlich sind, die sich aber im Seelischen abspielen, aber auch so einen gewissen Übergang wieder zum Ätherischen haben. Also es ist so eine seelisch-ätherische Schicht, wenn man so will. Während das da ist so physisch-ätherisch, physisch-ätherisch, astralisch-ätherisch. Das sind so die Übergangsbereiche, das sind die ersten drei Schichten. Diese drei Schichten, ich mache jetzt einen kleinen Strich durch, die sind erst entstanden, als sich aus der Erde der Mond herausgelöst hat. Also alles, was jetzt kommt, das gab es schon, als Mond und Erde noch vereinigt waren. Das ist erst danach dazu gekommen. Das heißt, das ist in der lemurischen Zeit ist das passiert. Jetzt kommt als nächste Schicht, also mal schauen, ja genau, die Wassererde, die richtig, ja. Also nicht verwechseln, flüssige Erde und Wassererde, es ist jetzt, bitte spießt euch nicht an den Namen dazu, es ist so schwer Bezeichnungen zu finden. Die Wassererde hat nämlich so mit unserem normalen Wasser jetzt schon überhaupt nichts zu tun, das ist bereits eine rein seelische Schicht. Da ist es vom physisch-ätherischen grenzt ans Seelische beim Erdendampf. Aber es ist so ein Übergang vom Physischen bis da, dann kommt es zum Seelisch-Astralischen. Das ist aber dezidiert rein astralisch. Das hängt zusammen mit dem, was wir aus der Genesis kennen am Anfang. Der Geist der Elohim schwebte über den Wassern, heißt es da so schön. Das ist ganz konkret das. Und die habe ich auch ja öfter gesagt, wenn wir uns mit der Genesis beschäftigt haben, die schildert überhaupt kein physisches Geschehen, sondern das Geschehen in der Seelenwelt. Also sie schaut sozusagen in die Seele der Elohim beim Schöpfungsprozess und was sich da abspielt, das schildern sie. Und das sind die Prozesse, die seelisch der Erdentwicklung zugrunde liegen. Und über diesen seelischen Wassern, wenn man so will, schwebt der Geist der Elohim. Das ist also diesen Zustand in etwa haben wir, als die biblische Schöpfungsgeschichte einsetzt. Also zumindest nach den ersten paar Zeilen. Weil im Grunde so die erste Zeile bildet den Übergang, Trennung zuerst einmal Erde, Sonne. Das ist das, was heißt, also die Elohim schufen den Himmel und die Erde. Damit ist gemeint die Trennung von Erde und Sonne, wobei die Erde aber noch den Mond in sich enthält. Und dann gleich danach wird ihm geschildert, wie der Geist der Elohim jetzt über diesen Wassern schwebte. Also die Elohim sind mit der Sonne hinausgegangen, schweben aber über diesen Wassern der Tiefe. Diese Wasser der Tiefe sind jetzt die Seelenkräfte, die mit der Erde verbunden sind. Das sind also, Kräfte, die durchaus bereits einen gewissen Egoismus in sich tragen. Weil sie im Grunde eine eigene Welt für sich bilden. Eine relativ abgeschlossene Welt für sich. Also das heißt, es sind Seelenkräfte mit der Anlage zum Egoismus durchaus drinnen. Aber das ist notwendig, sonst würde gar kein eigenständiges Gebilde entstehen. Also es muss sich lostrennen irgendwo. Das ist immer dasselbe Problem.
Es gibt einen Dichter, der fängt sein Gedicht an, des Menschen Seele gleichet
dem Wasser. Genau, das ist der Goethe, ja, genau. Gesang der Geister über den Wassern. Vom Himmel kommt es, genau. Zum Himmel steigt es, ja. Ewig wechselnd. Wunderschönes
Gedicht. Und wieder nieder zur
Erde muss es, genau. Also da ist ein ganz deutlicher Wiedergeburtsgedanke drin. Ganz, ganz klar, von dem er Goethe ziemlich überzeugt war. Also es ist nicht so, dass wir in Europa das nicht hätten. Also gerade zur Goethe-Zeit waren ja viele, ich meine, der Lessing dann ganz besonders in der Zeit, also der schreibt das ja ganz, ganz klar. Und der nüchterne Lessing, der von sich sagt, ich bin ein so nüchterner, rationaler Mensch, ich habe in meinem Leben noch nie geträumt. Noch nie. Punkt. Und der lässt nur gelten, was ich mit meinem Verstand durchschauen kann. Das lasse ich gelten, alles andere gilt nicht. Das muss ich von meiner Vernunft rechtfertigen. Alles. Und daher, wenn ich das Menschenleben betrachte, erscheint es mir vernünftig, dass es wieder Geburt geben muss. Ganz rational beschreibt er das. Ein typischer Aufklärer eigentlich. Und die Aufklärung ist letztlich das, was auch irgendwo zum Materialismus andererseits geführt hat. Aber man sieht, was da am Anfang für tolle Gedanken drinnen stehen. Mhm. Weil kaum wer hat das so klar ausgesprochen. Und das ist gar nichts mystisch, irgendwas, große Eingebung oder so, sondern ein ganz klarer, nüchterner Gedanke. Eigentlich, wenn ich mir das Menschenleben anschaue, erscheint es mir vernünftig, dass es Wiedergeburt geben muss. Sonst ist mir die ganze Menschheitsentwicklung nicht erklärlich. Weil die ist mir nur dadurch erklärlich, dass Menschen in einem Leben sich weiterentwickeln, aber wie viel bringe ich da weiter? Ein paar kleine Schritte, aber sehr wenig. Und ich muss doch eigentlich darauf aufbauen können, irgendwann. Dann wird mir erklärlich, im nächsten Leben geht es halt wieder zwei Schritte weiter. Und damit entwickelt sich die ganze Menschheit weiter. Aber mit einem Erdenleben ist das nicht getan. Das geht sich unmöglich aus. Und welche Verschwendung wäre das? Was bringt mir das, wenn da ein Prozentl du und das war's, Ende. wenn ich doch die Chance hätte, wiederzukommen und jetzt noch 2% dazuzulegen vielleicht. Und nach vielen, vielen Erdenleben irgendwann erreiche ich die 100%. Ganz nüchterne, trockene Einsicht, gar nichts. Er fordert keinen Glauben, nichts. Er kann es natürlich auch nicht als Tatsache behaupten, aber er sagt, eigentlich müsste es so funktionieren. Das wäre das einzig Vernünftige.
Ist eigentlich ein mathematischer
Gedanke. Ist eigentlich, ja, ganz mathematisch gedacht, mit mathematischer Klarheit. Ganz, ganz nüchtern. Und dann ist es eigentlich so ansprechend, irgendwo, wenn man sagt, oh, da musst du das glauben, und heilig, heilig, heilig. Da wird man schon schwummelig irgendwo. Mit Recht, sagen wir heute, das genügt mir nicht mehr. Geht es ein bisschen klarer vielleicht? Das darf ich erwarten als Menschheit. Weil sonst fühle ich mich der Freiheit beraubt. Weil sonst muss ich sagen, ja, ich glaube es, ich unterwerfe mich.
Aber das ist so unnatürlich auch für mich. Also ich habe das,
ja.
Auch die indischen zum Beispiel, diese, wo man sich total unterwerfen
muss. Ja, natürlich, ja. Nein, es ist für uns nicht mehr zeitgemäß. Das raubt uns die Selbstständigkeit. Das, klar, im Grund, wobei es heute teilweise eh nicht mehr so stark ist, weil auch dort der Individualisierungsprozess voranschreitet, aber bei den alten indischen Schulungen ist es eben so, du musst dich bedingungslos deinem Guru unterwerfen, anders geht es nicht. Der sagt, was richtig ist, der hat die geistige Erfahrung, hat natürlich was für sich, aber es macht dich völlig unselbstständig. Und in unserer Zeit kann ein geistiger Lehrer nur ein, wenn man so will, ein Freund sein, der einen Rat gibt. Der einen Gedankenanschluss gibt, schau, ich habe die und die Erfahrung gemacht, vielleicht kannst du was damit anfangen. Im Grunde, mehr kann es nicht sein. Es darf die Freiheit nicht angetastet werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist das, was Herr Steiner wirklich massiv versucht hat. Wobei oft dann die Schwierigkeit war, dass die Leute die Freiheit gar nicht wollten, sondern viele dann wollten, ja bitte, sag mal genau wie was alles. Also du bist der große Eingeweihte sozusagen, du musst mir alles sagen und dann mache ich das Kochrezept nach. Das funktioniert natürlich nicht. Das ist eh klar, aber das muss ja nicht so bleiben und muss nicht so sein und das ist ja nicht bei allen so. Aber es ja, ist verständlich, weil wir sind erst am Anfang dieser Entwicklung, dass wir uns einmal dorthin trauen, selber einen eigenen Schritt zu tun. Das ist wie wenn das Kind ins Laufen lernt. Die ersten Schritte, es ist noch mühsam, aber das Kind wenigstens weiß, wenn es 10-mal hinfällt, also weiß, aber es tut weiter. Es tut weiter. Aber später haben wir im Leben dann immer mehr Angst davor zu straucheln. Und dann müsste ein Dharma, kommt der schöne Satz, vor dem vierten, glaube ich, ist das der Romanus sagt, dass Erfolg hat, wer keine Angst vor dem Scheitern hat, so ähnlich, wer keine Angst davor zu scheitern. Wurscht, es geht 100-mal schief. Beim 101. Mal klappt es. Wenn ich sage, ich bin einmal gescheitert, nein, ich bin unfähig, ich tue nichts mehr, ich warte auf was, aufs Lebensende oder auf was auch immer. Das gehört halt dazu, auch auf die Nase zu fallen, das ist inklusive. Diese Wassererde im Übrigen ist sehr interessant, Steiner nennt sie auch die Formenschicht. Formen. Die ist ganz merkwürdig. Er schildert das also so, wenn ich zum Beispiel einen Kristall hernehme, dann ist dort, wo der Kristall ist, nichts. Aber es ist rundherum, sehe ich eigentlich die ganzen Kräfte, wenn man so will, die den Kristall formen. Also der Kristall selber bildet einen Wohlraum und ist eher rundherum die ganzen geistigen Kräfte, die ihn gestalten, letztlich vom ganzen Kosmos herein. Und aus dem jede auch dieser Formen, die da drinnen kommen, gebildet werden, das sehe ich da drinnen. Also das heißt, das ist etwas, was auf einer höheren Stufe, auf einer mehr seelischen Stufe, das wiederholt, was da drinnen ist. Das habe ich immer die Stufen, nämlich das hat mehr mit dem Physischen zu tun, das mehr mit dem Ätherischen und das mehr mit dem Seelischen bereits. Und da ist jetzt zwar insgesamt alle drei, die kommen werden, seelisch, aber davon das erste mehr mit dem physischen, das zweite die Fruchterde. Fruchterde ist die Fruchterde in Ebleitner dran. Da ist die Quelle des irdischen Lebens. Da sind jetzt die lebensfördernden Kräfte, die sich verbinden mit denen, die aus dem Kosmos herauskommen. Das sind nicht die auflösen, sondern die aufbauen. Also alles irdische Leben braucht das. Also braucht immer die beiden Impulse. Die vom Kosmos kommen, aber auch die von unten kommen. Das sind die positiven. Während das da die negativen waren, das waren die auflösenden. Und dann kommt die Feuererde. Die Feuererde, die ist jetzt astralisches Feuer, wenn man so will. Also das heißt intensive seelische Kräfte. Von hier zum Beispiel ist die Quelle alles tierischen Lebens, aller tierischen Triebe, die also das irdische Leben regeln. Auch bei den Tieren ist es wieder so, dass sie von zwei Kräften gespeist werden. Einerseits von dem unten, andererseits von den, wenn man so will, Tierkreiskräften. Die Kerung, den habe ich ja Punkt. Ich schreibe es aber aus. Ja, sieht aus. Dann habe ich einen Punkt aufgemacht. Also, das heißt, die Tierkreiskräfte, die sehr wesentlich mitbestimmend sind für das Leben der Tiere, kommen von oben, die Kräfte der Feuererde wirken von unten. Beides zusammen gibt die Kräfte, die das Tier auf Erden beherrschen und leiten.
Für das Stärke, oder?
Ja, wie meinst du stärker?
Als bei
Menschen, oder?
Ja.
Ja, natürlich, weil der Mensch hat noch eine Instanz darüber, durch sein Ich hat eine Instanz darüber. Also bei den Tieren wird es eigentlich im Grunde ausschließlich durch diese Kräfte bestimmt. Zugleich ist das Reich Arimans, die Feuererde. Ist das Reich Arimans. Den Herrn Ariman, den.
Geht's dir mal vor?
Der kriegt er vor, ja. Ich mache ihn jetzt einmal.
Ja.
Also, das ist der Herr Ariman, der sitzt da drinnen. Sehr wichtig, wie der Dante das in seiner göttlichen Komödie schildert, die Feuererde, das ist bei ihm die Stadt Dies, wo die Menschen in den feurigen Särgen schmoren. Also das ist eine totale glühende Feuerwelt dort. Und das sind einfach ganz intensive astralische Kräfte, seelische Kräfte sozusagen, die da drinnen wirken, die ganz stark sind. Und die Tiere brauchen. Aber sie werden gebändigt sozusagen in eine Form gebracht durch die Tierkreiskräfte von oben. Also das heißt, die geben die Lenkung, wenn man so will, die geben die guten Instinkte, wenn man so will, und die geben dem Ganzen die Kraft, könnte man sagen. Das ist pure Willenskraft, könnte man sagen. Unbändige Willenskraft. Aber die braucht die Leitung von oben. Wenn die durchgeht, ist es rein zerstörerisch. Aber wenn nur das von oben wirkt, hätte das gar keine Kraft hier. Dann wäre die Gesetzmäßigkeit irgendwo da, aber trotzdem rührt sich das Tier nicht, weil es keine Kraft hat dazu. Also keine seelische Kraft. Also die Antriebskraft kommt sozusagen von daher.
Und bei einem Choleriker,
ja,
der ganz spontan, ohne sein Hirn dazwischen zu schalten, mal so einen Ausbruch bekommt,
ja,
oder davon übermannt wird, dann kann man das eigentlich erleben.
Dann kann man das erleben, ja. Dann ist das genau die Kraft, die durchbricht. Und in der Natur draußen hat es auch Bedeutung. Von da, sagt Steiner, sind die Kräfte, die den Vulkanismus erzeugen. Letztlich. Und daher hängt aber auch der Vulkanismus sehr stark zusammen, ja, einerseits mit Herrn Ariman natürlich, aber er hängt auch zusammen mit dem, wie es bei den Menschen namentlich in ihrem Triebleben ausschaut, wie weit sie diese Kräfte im Griff haben oder nicht. Weil eben beim Menschen ist es jetzt so, wir haben nicht einfach mehr die Leitung von oben, sondern unser Ich muss jetzt selber diese Kräfte beginnen zu leiten. Und da ist ein immenses Potenzial drinnen. Mhm. Und wir sind in der Phase, wo eben diese Leitung von oben immer mehr losgelassen wird. Und das heißt, wenn wir nicht schleunigst schauen, dass wir dieses riesige Kraftpotenzial da führen lernen, dann fliegt uns das sozusagen im mehrfachen Sinn um die Ohren. Nämlich einerseits, dass wir unsere eigenen Triebe nicht mehr im Griff haben. Das ist für die nähere Umwelt schon mal eine große Gefahr. Aber die nächste ist, dass das auch, also, wenn man so will, Aufruhr in der Natur erzeugt. Also Naturkatastrophen, Vulkanismus, aber auch Flutkatastrophen, Erdbebenkatastrophen, das hängt alles mit dem zusammen. Das wird hier ausgelöst und die Menschen sind nicht unbeteiligt daran. Nicht der Einzelne, das Einzelne das auslösen könnte, aber wenn in breiteren Teilen der Menschheit die Führung dieser Kräfte nicht gegeben ist, dann kommt es zu gewaltigen Naturkatastrophen in der Folge irgendwann. Also das heißt, es ist alles nicht unabhängig vom Menschen. Und geht natürlich daher auch in unser Schicksal, in unser Karma ein irgendwo, weil wir tun etwas Gutes oder Schlechtes, indem wir mit diesen Kräften so oder so umgehen. Da käme jetzt wieder ein Schnitt. Und wir kommen jetzt in den Bereich von drei Schichten, die gegeben waren, als die Erde noch mit der Sonne vereinigt war. Das sind die innersten Schichten. Im Übrigen könnte man am meisten sagen, der Luzifer, der sitzt so ziemlich in dem Bereich da irgendwo. Am ehesten da in der Erdendampfschicht, die bereits eine Empfindungsschicht ist und natürlich auch ein bisschen mit dem Bereich flüssiger Erde, weil das so auflösen in den Kosmos hinaus, das ist auch sehr stark. Weil das sind Kräfte, die Triebkräfte, die sehr, sehr stark egoistisch sind. Also das heißt, da ist was total Zusammenziehendes drin, das ist das typisch Arimanische. Also der zieht zusammen, der löst eigentlich auf. Und
wenn der Luzifer gut gespielt wird,
ja,
habe ich immer die Wahrnehmung oder das Empfinden, es wird dampfig im Raum.
Ja, ja, ja.
Es ist Luft.
Ja, ja.
Es wird.
Ja.
Das ist aufgebläht.
Das Aufgeblähte, ja, ja. Das ist eine, ja, ja.
Geste eigentlich.
Ja, wie ist doch so schön, wie das Gretchen sagt, wie der Mephisto mit dem Faust in das Stück gekommen. Es ist so schwül, so dumpfig hier. Ja. Das ist doch gigantisch, wie das drinnen steht. Also, das ist genau, also das war der Dampfen, die Triebe sozusagen. Ja, ja, das ist, aber da unten, das ist natürlich eine gewisse Verwandtschaft, aber eine andere Richtung. Und die sind natürlich noch viel stärker und viel gefährlicher. So, jetzt kommt eine Schicht, die heißt der Erdenspiegel. Die spiegelt alles im Grunde von den oberen Schichten verkehrt, aber in ihr Gegenteil. Also, das ist die Schicht, die wieder eigentlich mit den oberen korrespondiert. Das betrifft also vor allem wieder die physisch-ätherische Ebene sehr stark. Dann kommt eine weitere Schicht, die nennt er den Zersplitterer. Das ist schon ziemlich orge, Zersplitterer. Diese Schichten sind bereits wirklich sehr, sehr schwer zu beschreiben. Weil so wie das höchste Geistige sehr schwer zu beschreiben ist, ist es da unten auch sehr, sehr schwer zu beschreiben. Aber er sagt zum Beispiel, Zersplitterer heißt einerseits einmal deswegen, wenn ich angenommen versuche, in der geistigen Wahrnehmung, also durch Meditation mich mit dieser Schicht zu verbinden. Und ich stelle mir zum Beispiel vor eine Blume, die nehme ich als Meditationshilfe und konzentriere mich sozusagen durch diese Blume auf diese Schicht. Dann erscheint diese Blume mir in der Wahrnehmung vervielfältigt, tausendfach, millionenfach vervielfältigt. Geht aber nur mit lebenden Dingen. Also ein totes nicht. Das bleibt unberührt. Also alles Lebende, auch alles künstlerisch Gestaltete, sagt er. Das ist auch ganz interessant, weil jede künstlerische Gestaltung geht auch aus einem Lebensprozess hervor. Das heißt, nicht die fertige Statue, aber der Prozess, der sie gebildet hat, um den geht's. Also, und trotzdem, diese Werke erscheinen dann vervielfältigt. Aber es ist zugleich, ist das die Quelle überhaupt alles Trennenden auf der Erde. Das ist das, also was die Menschen auseinandertreibt. Es ist ein absoluter Zerreißprozess. Also das sind Schichten, die moralisch schon sehr stark wirksam sind. Also man muss denken, je mehr ich da hineinkomme, komme ich eigentlich in Bereiche, die immer mehr moralische Qualität oder sagen wir antimoralische Qualität haben, wenn man so will. Also je tiefer ich komme, desto antimoralischer in gewisser Weise. Und die letzte Schicht wäre der Erdkern. Das ist auch ein Bereich jetzt gemeint, der engste Bereich. Und dann wäre noch da das Zentrum, das wäre das Zehnte, der Punkt in der Mitte. Der Punkt in der Mitte korrespondiert mit dem ganz oben. Im Grunde, wenn ich da durchgehe, bin ich da oben. Ist sehr interessant, weil Steiner spricht zum Beispiel davon, dass der Mensch in sich, jeder Mensch trägt in sich einen Zerstörungsherd. Den muss er haben. Der geht also so weit, dass sogar die Materie zerstört wird da drinnen, also sich ins Nichts auflöst. Und wir ertragen diesen Bereich, also namentlich im Stoffwechselbereich, also da unten, in den unteren Kräften. Also wenn man will, korrespondiert es auch mit den, von oben bis in die unteren Kräfte mit den Menschen. Und er sagt aber weiter, alle diese Zerstörungsherde aller Menschen zusammengenommen, konzentrieren sich dann in einem Zentrum, nämlich im Erdkern. Im Erdkern bzw. im Erdzentrum dann, also im Mittelpunkt. Das heißt, die Materie, die durch den Menschen eigentlich aufgelöst wird, geht durch den Mittelpunkt hinaus. Aber durch die Tätigkeit aller Menschen bedingt. Das hat also was komplett Auflösendes. Das sind die Kräfte, die aber notwendig sein werden, um die Erde völlig zu vergeistigen. Um sie völlig aus der physischen Existenz, aus der ätherischen Existenz, ja sogar aus der astralischen, seelischen Existenz herauszubringen und dadurch den Übergang zu einer neuen Entwicklung zu schaffen. Das sind die Auflösungskräfte, die da drinnen sind. Also es ist nichts für sich genommen gut oder böse, sondern immer beides notwendig. Und das sind auch jetzt die Widersacherkräfte, die am stärksten sind, die damit zusammenhängen, also namentlich mit dem Bereich des Erdkerns, aber im gröberen gesehen überhaupt mit den drei Schichten, das sind die Asuras. Sogenannten Asuras, das sind eigentlich Urengelwesenheiten, die aber in einer gewissen Weise sich den Zustand des alten Saturn bewahrt haben, der ersten Entwicklungsstufe. Wir wissen, die Erde, also da gab es den alten Saturn. Dann gab es die alte Sonne. Den alten Mond. Und dann gab es die Erde. Oder gibt es die Erde? Es gibt sie noch.
Sie möge sich erneuern.
Sie möge sich erneuern. Aber nachdem der alte Saturn abgeschlossen war, ist das Ganze völlig ins Geistige verschwunden. Das heißt, es war äußerlich nichts mehr da. Da kam erst die alte Sonne, also eine neue Schöpfung hervor, wenn man so will, die aber die Früchte mitnimmt von dem alten Saturn. Auf dem alten Saturn haben diese Herrschaften damals ihre Menschheitsstufe durchgemacht, unter ganz anderen Bedingungen, als der Mensch Menschheitsstufe heißt, sie sind aufgestiegen dazu, ein geistiges Wesen zu sein. Das heißt, so etwas wie ein Ich zu besitzen. Das heißt nämlich Menschheitsstufe. Menschheitsstufe, weil Tier zum Beispiel hat kein individuelles Ich, hat ein Gruppen-Ich. Ein Mensch hat ein individuelles Ich. Und das haben auch diese Wesenheiten alle, aber das haben sie auch nicht von Haus aus gehabt, sondern sie sind irgendwann dazu aufgestiegen. Die Urengel waren das auf dem alten Saturn, davon hat sich ein Teil der Urengel auf den nächsten Stufen weiterentwickelt. Die Asuras sind bis zu einem gewissen Grad auf der Stufe stehen geblieben. Aber das ist nicht nur, weil es so ungeschickt war oder so unbedacht, sondern es ist auch eine gewisse Notwendigkeit. Dadurch werden eigentlich die Kräfte des alten Saturn heute immer noch zugänglich gemacht. Und wir brauchen sie. Wir sehen also, das sind eigentlich die stärksten Kräfte, die unsere ganze Welt irgendwie auch tragen. Zugleich aber auch auflösen können. Aber sie bilden den Kern eigentlich des Ganzen. Also wenn ich das wegnehmen würde, würde die ganze Erdenwelt zusammenbrechen im Grunde. Also da ist die stärkste Kraft drinnen in uns, daher korrespondiert es mit den Stoffwechselkräften, das sind die Kräfte, die uns jede Nacht so weit erneuern, dass die Schäden, die wir durch unser Bewusstsein nämlich erzeugen, ausgebessert werden, dass das wieder neu belebt wird, weil im Grunde warum sterben wir? Wir sterben durch unser Bewusstsein. Das ist der eigentliche Grund. Weil Bewusstsein entsteht dort im Grunde, wo das Lebendige und auch das Empfindende zerstört wird. Dort entsteht das Bewusstsein. Im Grunde ist alles Bewusstsein eine verfeinerte Form des Schmerzes. Und der Schmerz entsteht, wo was zerstört wird. Wenn etwas Empfindendes zerstört wird, dort mache ich auf. Die reinen Aufbaukräfte, die verschlafen, da gehe ich eigentlich in die völlige Bewusstlosigkeit über. Daher sind die Pflanzen, die wuchern, 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 im Grunde völlig bewusstlos. Also, und die Asuras, also haben die stärksten Aufbaukräfte. Also wir brauchen sie. Wenn man bei der Bibel gehört, das sind die Geister, die Laila genannt werden, die Nachtgeister, die Finsternisgeister. Die wirken in der Nacht nämlich wirklich in Wahrheit aufbauend. Wehe, wenn wir die nicht hätten. Das ist ganz wichtig. Nur die Urengel bei Tag, die würden uns nichts nützen. Alleine. Wir brauchen beide. Und nur wir müssen schauen als Menschen, eben, wir sind das Bindeglied zwischen den beiden Welten. Wenn wir da aufhören zu funktionieren in richtiger Weise, dann geht das ganze System aus dem Gleichgewicht, dann besteht die Gefahr, dass es da sozusagen auseinanderreißt. Und dann wird eigentlich das alles in die Vernichtung gezogen und damit ist aber die ganze Schöpfung, wäre dann sinnlos, wäre verfehlt, würde nicht gelingen. Und im Großen gesehen arbeiten wir aber mit der Hilfe des Christus, weil was hat der Christus gemacht? Durch das Mysterium von Golgatha, also durch sein Erdenleben und dann den Tod auf Golgatha und die folgende Auferstehung und durch die folgende Himmelfahrt, die aber eine Himmelfahrt besonderer Art ist, weil die eben nicht ein Aufstieg da hinauf ist, sondern die ist eigentlich ein Aufstieg da hinein. Und das Reich des Christus ist eigentlich das und insbesondere da das Zentrum, weil dort, wo die Asuras im Grunde sitzen, dort sitzt auch Christus. Wir machen jetzt ein Rausch, ich habe nichts mehr Gescheites. Nicht wahr? Und mit der Hilfe des Menschen gelingt die Umarbeitung des Ganzen nämlich so, dass es unter die Herrschaft der Ich-Kräfte kommt, die verstärkt werden durch die sozusagen makrokosmischen Ich-Kräfte des Christus. Weil der Christus ist eigentlich das große makrokosmische Ich, das von oben auf die Erdenwelt abgestiegen ist. Es ist sozusagen gleicher Art wie das kleine menschliche Ich, nur in kosmischer Dimension. Hat sich, ist aber durchgegangen durch die menschliche Verkörperung und ist dadurch zugleich also das große Erden-Ich dann auch geworden. Mit dem Abstieg auch durch die Erdschichten, also Höllenfahrt Christi im Zuge der Auferstehung. Also da ist er bis unten abgestiegen, um jetzt eigentlich dann in der ganzen Erdenwelt Wohnung zu nehmen. Das ist sein Himmelreich jetzt da. Und wir sind aufgerufen eigentlich, das alles unter die Herrschaft des Ich zu bringen. Und je mehr wir das können, desto mehr wird dann künftig einmal eine Welt entstehen können, die bereits sehr wesentlich mitgeprägt ist durch das, was der Mensch am Beitrag liefert. Das wird bei der nächsten Welt bereits sein, die Steiner den neuen Jupiter nennt. Das wird also eine Zeit sein, wo diese Kräfte der Asuras wirksam geworden, stark wirksam wurden und die ganze Erdenwelt, den ganzen Kosmos aufgelöst haben. Es wird alles ins Geistige gegangen sein und danach kommt der neue Jupiter heraus. Und der wird so aussehen, wesentlich mitbedingt durch das, was die Menschen veranlagt haben, dadurch, dass sie das alles umgearbeitet haben. Mit Hilfe natürlich. Alleine können wir es nicht, aber das heißt damit, wenn dann ein neuer Jupiter fertig ist, dann wären wir so weit, dass eine wirkliche Auferstehung des Seelischen einmal da ist. Das ist das, was dann Steiner nennt, das Geist selbst, das sich bildet. Dann haben wir ein Seelisches, das wir wirklich im Grunde selber gebildet haben. Das wir nicht mehr aus dem Kosmos entnehmen, sondern dass wir selber eigenständig völlig aus dem Nichts heraus gebildet haben. Und dann kommt die neue Venus. Dann gilt dasselbe für die Lebenskräfte, das sind immer die mittleren Schichten auch da drinnen. Die stehen dann unter der Herrschaft des Ich, sind Taten des Ich geworden. Und dann kommt der sogenannte Vulkan. Dann erstreckt sich das Ganze bis aufs Physische. Also auch diese sind dann ganz unter die Herrschaft gelangt. Das heißt also, neuer Jupiter bilden heißt vor allem die Schicht des Erdendampfs unter die Herrschaft des Ich bringen, die Feuererde unter die Herrschaft des Ich bringen und damit den Kräften des Erdkerns fertig zu werden. Dort, wo der Christus ganz stark sitzt und zugleich die schärfsten Widersacher sitzen. Das heißt also, wenn ich mich wirklich mit dem Christus verbinde, ist es ganz unmöglich, denen zu entgehen. Denen begegne ich dabei. Das heißt, wirkliche Christus-Erkenntnis heißt, ich habe es nicht einmal jetzt nur mehr mit Luzifer und Ahriman zu tun, sondern mit den Herrschaften komme ich auch zusammen, mit den stärksten Kräften irgendwo. Das ist jetzt einmal so der grobe Rahmen des Ganzen. Aber das heißt, die Auferstehung des Menschen ist etwas, was die ganze Erdenwelt mit einbezieht. Und wir arbeiten also an der ganzen Zukunft mit. Und nur wenn uns das gelingt, dann gelingt uns immer mehr dieses Ich-Bewusstsein, dieses Freiheitsbewusstsein, das wir jetzt nur auf der Erdenoberfläche im verkörperten Zustand bis zu einem gewissen Grad haben und da eh alles sehr spiegelbildlich, dass wir das auf eine rein seelische Ebene mitnehmen, dass wir das auf die ätherische Ebene mitbringen und dann die vergeistigte physische Ebene, also da jetzt immer die vergeistigten Ebenen gemeint. Dann sind wir so weit, dass wir als Menschen, jeder Mensch im Grunde für sich einen ganzen Kosmos schaffen könnten. Dann könnten wir erst wirklich einen ganzen Kosmos schaffen. Dann könnten wir sagen, so, jetzt geht's an. Jetzt werden Kosmen geschaffen. Das ist mit einer der Gründe, warum der Christus sagt, ihr seid Götter. Naja, Werdende, wir haben da noch viel Zeit und viel vor uns. Aber das ist die fernste Perspektive. Aber im Kleinen fängt es jetzt an. Und ab unserer Zeit tragen wir bereits die Mitverantwortung, was in der Zukunft passieren wird. Also das sind alles die Übungsschritte. Und danach fängt dann eine völlig freie, ein Kosmos an oder Kosmen an, die eine völlig freie Schöpfung des Menschen sind. Brauchen wir uns jetzt noch keinen Kopf zerbrechen, ist schon klar. Also das müsst ihr jetzt auch nicht mit tun, sorry, aber es ist gut einmal ja die riesige Perspektive zu sehen. So schön wie der Goethe das an. Im Faust II. Spricht er doch von den Kabiren. Die Kabiren waren also Götter, die in Samothrake verehrt wurden und die sind die Götter des Werdens. Also die mit dem Menschenwerden und Weltenwerden zusammenhängen. Und da bringen jetzt diese Elementarwesen, bringen diese Statuen der Kabiren und sagen ganz deutlich, drei haben wir mitgenommen. Der vierte wollte nicht kommen. Die drei, die wir mitgenommen haben, das sind nämlich die aus der Vergangenheit. Die entsprechen diesen alten Welten. Der vierte ist der mit der Ich-Kraft des Menschen zusammenhängt. Der wollte nicht kommen, aber er sagte, er sei der Rechte, der für sie alle dächte. Also das hat auch was mit dem Denken zu tun. Im Denken erwacht dieser Ich-Impuls. So, dann geht es aber weiter, dass er sagt, sind eigentlich ihrer sieben. Wo sind die anderen geblieben? Wissen es nicht zu sagen. Sind im Olymp zu erfahren? Also das heißt noch ganz in der geistigen Welt. Das sind die drei. Die sieben. So, und dann ist noch die Rede vom achten, an den noch. Und dann da ist auch noch der Achte, an den noch niemand dachte. Das ist das, was über die Entwicklung hinausgeht. Also so weit, sicher nicht voll bewusst, aber schaut Goethe, das liegt drinnen. Bis dorthin schaut er. Also bis über unseren ganzen kosmischen Entwicklungszyklus mit den sieben Stufen hinaus, bis Menschen so weit sind, Kosmen zu erschaffen. Keine kleine Dimension. Sinne frohe Ostern.
Danke, Wolfgang.
Ebenfalls.